Jesus Christus als Herrn, so haben wir das bekannt, so reden wir ihn ja auch an. Darüber wollen wir nachdenken, was das bedeutet. Und zu Beginn möchte ich zwei Bibeltexte lesen aus Matthäus 4 und aus Lukas 22 und wir blenden sie einmal ein. Der erste Text ist aus der Versuchungsgeschichte von Jesus, als nach seiner Taufe und 40-tägigen Fastenzeit der Teufel zu ihm kommt, und daraus drei Verse. Schließlich ging der Teufel mit ihnen auf einen sehr hohen Berg, das ist so die letzte Versuchung, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift: Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen. Und nun aus Lukas 22. Unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf. Und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt, der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Oder wie Lukas übersetzt: Ich war unter euch wie ein Dienender. Ja, das sind die Bibeltexte, auf die ich Bezug nehmen möchte. Wenn man in dieser Welt lebt, bekommt man es mit Herren zu tun. Bei mir fing das wahrscheinlich wie bei den meisten von euch ganz unschuldig an. Als Kind habe ich dieses Wort Herr nämlich zuerst als Anrede kennengelernt. Und dabei ist mir eine kleine Kuriosität in Erinnerung. Die geht so: Alle unsere Nachbarn waren Herr und Frau. Ja? Rechts neben uns wohnten Herr und Frau Fabi. Links neben uns Herr und Frau Hause. Hinten wohnte Herr Zweifler und Herr Kamel mit ihren Frauen. Und gegenüber auf der anderen Straßenseite wohnten Langes. Langes waren aber nicht Herr und Frau Lange, sondern waren Onkel und Tante Lange. Onkel und Tante Lange gingen nämlich auch in unsere Gemeinde. Und dort gab es kein Herr und keine Frau, im Sinne der Anrede natürlich, sondern nur Onkels und Tantens für mich. Das war denn logisch, denn meine Eltern gingen auch in diese Gemeinde und redeten dort alle mit Bruder und Schwester an. Und dann ist natürlich klar, dass ich als Kind meiner Eltern zu ihren Brüdern und Schwestern Onkel und Tante sage, oder? Und so habe ich dann meinen Onkel Bilau gehabt und meine Tante Gottschalk. Bei denen war ich im Kindergottesdienst. Meine Eltern sagten zu ihnen selbstverständlich: Bruder Bilau und Schwester Gottschalk. So, und jetzt wird es aber komplizierter. Mit einigen dieser Tanten und Onkels waren wir nämlich verwandt. Aber mit manchen nur so. Ich beschreibe jetzt einen konkreten, der mir vor Augen steht. Dass meine Mutter einen Bruder hatte, der hatte eine Frau und die Frau hatte auch eine Schwester und die war natürlich verheiratet mit einem Mann. Ja? Und die hießen Jäger mit Nachnamen. Das war aber dann nicht Onkel Jäger für mich, sondern Onkel Willi. Denn sobald eine verwandtschaftliche Beziehung ins Spiel kam, auch wenn es über 3 bis 4 Ecken war, redete ich sie mit Onkel und Tante und Vornamen an und nicht Nachnamen. So gab es also erste Herren in meinem unschuldigen Leben, neben Nachnamen Onkels und Vornamen Onkels. Und ich finde, ich habe da immer gut durchgeblickt. Immer mehr Herren lernte ich in meinem Leben kennen. Meine Lehrer zum Beispiel waren Herr Schwarz, Herr Bertram, Herr Franke, um nur drei zu nennen. Mein Lehrherr hieß Herr Häutling. Und das waren alles Leute, die ich so anredete, Herr als Anrede. Und wie ich gegenüber diesen Herren dann aber empfand, war sehr unterschiedlich. Vor Herrn Schwarz hatte die ganze Schule Angst. Unser Klassenlehrer dagegen, Herr Franke, das war so ein richtiger 68er. Wir waren seine erste Stelle als Referendar und er hat alle seine pädagogischen Konzepte bei uns probiert. Der stellte uns dann in der 10. Klasse vor die Wahl, also entweder wird er uns jetzt siezen oder wir fangen Gerd und Du zu ihm an zu sagen. Und so wurde Herr Franke von einem Tag auf den anderen zu Gerd. Aber innerlich hat das nichts geändert, denn schon vorher hatten wir ein ganz freundschaftliches Verhältnis zu ihm, ohne Angst oder irgendwelches Autoritätsgehabe. Im Gegensatz dazu gab es in meinem Lehrbetrieb einen Prokuristen, Herrn Kieschke. Der war gefürchtet. Ich erinnere mich noch, dass er mich einmal zu sich rief, ich war Auszubildender, vielleicht zweites Lehrjahr, und dann musste ich ihm etwas erklären. Und voller Angst, alle hatten Angst vor dem, ja, stand ich vor ihm und steckte aus Unsicherheit, als ich ihm noch was erklärte, meine linke Hand in die Hosentasche. Meine Herren, der hat mich aber runtergeputzt. Alles Herren, Herr als Anrede. Das Wort Herr kann man ganz unterschiedlich hören. Und es galt auch schon zur Zeit von Jesus als Anrede, aber eher als Ehrenbezeichnung und dann gleichzeitig auch als Titel. Und nicht jeder wurde damals Herr genannt, sondern er wurde vor allem von denen Herr genannt, die ihm eine Macht und eine Autoritätsstellung auch zubilligten. Und so nannten auch die Jünger Jesus Herr, zum Beispiel als der Kahn da fast unterging, da rufen sie, rette uns Herr, wir gehen unter. Also ein Rabbi, ein Lehrer, wurde auch von seinen Jüngern Herr genannt. Der griechische Ausdruck für Herr, Kyrios, der dem Glaubensbekenntnis zugrunde liegt, wie wir es gebetet haben, der bedeutet im Allgemeinen jemanden oder bezeichnet jemanden, der Macht hat, der Hoheit hat. Und das ist jetzt ganz wichtig, dieses Wort, das wird jetzt die ganze Predigt so weitergehen, der Verfügungsgewalt hat. Verfügungsgewalt. Also der etwas besitzt und darüber auch verfügen darf. Wenn wir also beten, Herr, Herr Jesus, wenn wir bekennen, Jesus, unser Herr, wir glauben das so, dann heißt das nichts anderes, als dass wir sagen, ich gehöre dir und du darfst über mich verfügen. Du hast Verfügungsgewalt, denn du bist Herr. Und dass das auch in unserem Sprachgebrauch Herr und Verfügungsgewalt so zusammenkommt, das merken wir immer wieder, wenn wir solche Formulierungen benutzen wie Herr des Hauses. Ja? Es klingelt einmal an die Tür, die Mutter macht auf und vor ihr steht der Vertreter von Vorwerk sicherlich und sagt dann, ist denn der Herr des Hauses da? Alleinerziehende Mutter geht es halt los und holt den 6-jährigen Knaben. Also Herr, Verfügungsgewalt, wir reden von Herr der Lage, Herr über Leben und Tod und damit sagen wir mal, hier hat jemand Gestaltungsmacht, Verfügungsgewalt. Wie wenig man das übrigens Hundebesitzern zutraut, ich bin ja selber einer, zeigt sich daran, dass man sie nicht Herr nennt, sondern Herrchen. Aber das nur am Rande. Kyrios, Herr. Diese Aussage kommt noch aus einem ganz anderen Zusammenhang, denn dieses Wort gebraucht die Septuaginta, das ist die erste griechische Bibelübersetzung des Alten Testamentes, immer dann, wenn im Hebräischen der Gottesname steht, Yahweh oder Adonai oder Jehova, in welchen Übersetzungen er sich immer wieder so findet, der ja aber unaussprechbar war und verboten war auszusprechen, dann übersetzt die griechische Übersetzung an dieser Stelle immer Kyrios. Herr. Herr ist also mit Gott gleichzusetzen. Und im Neuen Testament ist Herr dann auch die Bezeichnung von Jesus, der ihn dann in die absolut höchste Machtstellung erhebt. Gott hat ihn, sagt Petrus in seiner Pfingstpredigt, Gott hat ihn zum Herrn, also zum Kyrios, zum Gott, zum Erlöser der ganzen Welt gemacht. oder in diesem großen Bekenntnis Philipper 2, er hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit in diesem Namen sich jedes Knie beuge, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, und alle Zunge bekennen sollen. Und jetzt fragen wir uns, ja, wie ist denn dieser besondere Name? Dass Jesus Herr ist, dass Jesus Gott ist. Das ist sein Name. Und Herr, Kyrios, wurde in der damaligen Zeit auch der römische Kaiser genannt. Es war dann also ganz schön umstürzlerisch und rebellisch, und so wurde es wohl auch von den Politikern und Herrschern empfunden, was die Christen dann behaupteten in diesem Bekenntnis ihres Glaubens. Wenn sie sprachen, Jesus, unseren Herrn, wir glauben an ihn, dann bedeutet es, Jesus ist unser Kaiser, Jesus ist wahrer Kaiser, nicht der römische Kaiser. Und es gibt nur einen Herrn, sagt Paulus, 1. Korinther 8, Vers 6. Er allein ist der Herr der Welt, nicht die Herren dieser Welt, er allein. So, und jetzt kann ich noch so weiter erzählen, alles mögliche Richtige und Wichtige über das Herrsein auch von Jesus sagen. Aber ich will mit uns jetzt noch einmal an den Anfang zurückgehen meiner Predigt. Als ich von meinen unschuldigen Erfahrungen mit den Herren gesprochen habe. Ein Herr ist jemand, der Verfügungsgewalt hat, der bestimmt, der entscheidet, er besitzt etwas und er verfügt darüber. Ich glaube an Jesus Christus, unseren Herrn. Ich habe dann in meinem weiteren Leben noch ganz andere Herren kennengelernt. Und die dann über mich oder auch über andere erkennbar Verfügungsgewalt hatten. Und da ging es nicht immer so spaßig zu. Das Wort Herr ist eigentlich ein Vexierbild. Wisst ihr, was ein Vexierbild ist? Ihr kennt alle diese Bilder, wo man so seine Aufmerksamkeit drauf richtet, und je nachdem, worauf man sich richtet, zeigen diese Bilder etwas Unterschiedliches. Hier das bekannteste: entweder sieht man die junge Braut oder die alte Schwiegermutter. Otti hat das gesagt letztens: Schwiegermutter-Witze kommen immer gut, aber es ist nicht fair. Ja, ihr kennt dieses Bild. Wen seht ihr? Sehen beide beides? Versucht mal gleichzeitig beides zu sehen? Geht nicht. So, und genauso unterschiedlich wie so ein Bild ist auch das Wort Herr zu betrachten. Und was habe ich in meinem Leben noch für Herren kennengelernt? Und da beschränke ich mich jetzt auf individuelle Erfahrungen, die Menschen machen. Erfahrungen, wo man sich schon fragt, wer herrscht denn da? Und wovon wird da jemand beherrscht? Und welche Verfügungsgewalt wird da ausgeübt und was bewirkt sie? Ich denke mit großer Trauer an Menschen, die ich kannte, wo Drogen, Süchte Herren waren und über diese Menschen verfügten. Manche von ihnen waren sogar gläubige Christen. Und die Herrschaft von Alkohol, von Cannabis, die Herrschaft von harten Drogen, das waren alles Herren, die sich nicht so leicht besiegen ließen. Herren, die ihre Verfügungsgewalt über diese Menschen nicht so einfach und leicht hergaben. Herrschaften, die Ablenkung versprachen, die Erleichterung versprachen, die Größe versprachen. Die Herrschaft von Spielsucht habe ich kennengelernt. Ich habe erlebt, wie diese Herren Ehen zerstört haben, Kinder massiv verletzt wurden, für ihr weiteres Leben aufs Schwerste belastet. Diese Herren haben Karrieren zerstört, unmöglich gemacht. Und es war immer wieder zu beobachten, dass es hier einen regelrechten Kampf um die Herrschaft im Leben dieser Menschen gibt. Und wo sie Herren waren, da knechteten sie diese Menschen. Und dann gibt es auch noch ganz andere Drogen, die die Menschen beherrschen. Die Droge der Rechthaberei. Ich brauche nie einzugestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe oder etwas falsch gemacht habe. Das brauche ich. die Droge der Anerkennung. Ich bin nur glücklich in meinem Leben, wenn ich wie die Henne über einem großen Ei gackern kann und alle herumstehen und staunen. Die Droge der Beliebtheit. Ich reflektiere ständig über mein Verhalten und wie es bei anderen ankommt. Die Droge der Macht. Das süße Wissen ohne mich läuft nichts und darf auch nichts laufen und ich bin gefangen in der Überzeugung, dass ich alles nach mir richten muss und dass ich immer Herr des Verfahrens bin. Und das sind auch alles Herren mit Verfügungsgewalt über Menschen. Und mit Wut und Unverständnis schaue ich manchmal darauf, wie Lehrgebäude, wie Theorien, wie Glaubensüberzeugungen oder Festhalten auch an überkommenen Traditionen Menschen in ihren Handlungen und Sichtweisen beherrschen. Da wird dann an vermeintlichen Sicherheiten und Überzeugungen festgehalten, die auf der anderen Seite sichtbar das Leben strangulieren. Und das sind dann alles Herren, die irgendwelche Sicherheit und Macht versprechen, die einen den Schein wahren lassen. Aber was ist die Folge? Es werden Freundschaften aufgekündigt, Beziehungen zu eigenen Kindern abgebrochen und am Ende steht die Einsamkeit. Freiwillig oder aus Interesse sucht niemand die Nähe dieser Menschen mehr auf. Und ich habe noch viele andere Herren kennengelernt, die Verfügungsgewalt ausüben. Auch Herren, die keinen Widerspruch dulden, die ungerecht sind, wo man sich so wie ein Kaninchen vor der Schlange fühlt, wo sich aber alles in einem aufbäumt. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist von dem? Viele dieser Herren handeln anonym. Und als Menschen und durchaus auch als Christen sind wir ihrer Herrschaft in unserem Leben oft gar nicht bewusst. Einer, der unter dem Herrn Alkohol leidet, der hat es im Grunde viel einfacher als der, der als Machtmensch durchs Leben geht. Der Alki kennt seinen Feind und er kennt ihn als schlimmen Herrn und jeden Morgen schaut er ihm ins Angesicht oder in die Flasche und er weiß, ich kann ihm nur so schwer entrinnen. Aber der andere würde das vermutlich abstreiten und oft nehmen es dann nur Außenstehende wahr, welche Herrschaftsverhältnisse da herrschen. Helmut Thielicke sagt in seiner Auslegung zum Glaubensbekenntnis, es gibt eine muntere Knechtschaft, von deren Befehlsgewalt der Geknechtete nichts ahnt. Es gibt eine muntere Knechtschaft, von deren Befehlsgewalt der Geknechtete nichts ahnt. So, und welches Bild haben wir von der Herrschaft Jesu? Jesus der Herr. Und dann können wir uns natürlich auch fragen, wie weit unsere Erfahrungen mit Gehorsam und Herrschaftserfahrungen unser Bild dann auch von Gottes Reich, in dem Gott seine Herrschaft ausübt, in dem Christus als Herr regiert, prägt. Ist Gott die höchste Steigerung aller Herrschaft, gegen die dann nun wirklich kein Widerspruch und kein Widerstand mehr möglich ist? Potenzierte Herrschaft? Und das ist eine absurde Vorstellung. Denn diese Herrschaft ist die, die der Satan verheißt und ausübt. Es ist eine Herrschaft, die knechtet, eine Herrschaft, die zerstört, eine Herrschaft, die entmündigt. Aber in diese Reihe lässt sich Jesus als Herr niemals einordnen. Das Reich Gottes kann nur als vollkommenes Gegenteil davon begriffen werden. Es ist ein Reich, in dem auch in den Strukturen, auch in den Herrschaftsstrukturen, Güte und Menschenfreundlichkeit herrschen, Gerechtigkeit und Freiheit. Und wenn wir nun zu Jesus uns dem Herrn bekennen, dann tun wir das nicht zu einem Herrn, der seine Herrschaft mit Gewalt oder mit entsprechenden Folgen durchsetzt, wie die anderen auch, nur eben mit vielleicht noch größerer Gewalt, omnipotent, mit ihm an der Spitze, so wie es dann auch verschiedene christliche Herrscher in dieser Welt immer versucht haben. Seine Herrschaft ist eine völlig andere, von völlig anderer Art. Er sagt, die über die Völker herrschen, knechten sie. So hat er es gesagt. Und die sie ihre Macht spüren lassen, lassen sich auch noch Wohltäter nennen. Ihr aber sollt es nicht so halten, sondern der Größte unter euch, der sei wie der Kleinere, der Leitende wie der Dienende. Und ich bin doch bei euch als der Dienende, Herr Jesus. Und ich bin so froh, dass ich in meinem Leben auch solche Herren kennengelernt habe. Der Jugendpastor, der mir in meinem ersten Praktikum zur Seite stand, mich förderte, mich ermutigte, mir Rückhalt und Schutz gab. Ein Dozent in meinem Studium, der mir so nahbar war und mir Einblick in sein Herz und seine Gedanken gewährt hat. Und dann wird das Bild Herr, das Wort Herr, wirklich zu einem Vexierbild. Schauen wir nur die eine Seite an, dann rutscht schnell Jesus auch auf diese Seite der Mächtigen und das macht ihn dann nur zum Mächtigen. Aber da gehört er nicht rein. Von der anderen Seite her aber, von dem, wie Jesus als Herr auf dieser Welt gelebt hat, betrachtet wird, da wird er zum Gegenbild von aller Gewalt, zu einem Bild der Hoffnung auf eine Herrschaft, die Menschen aber Freiheit bringt. Das Wort Jesus ist Herr, übrigens das älteste christliche Glaubensbekenntnis, das wird dann zu einem Hoffnungswort für Menschen. Hier steht nämlich nicht der Herr im Mittelpunkt, nicht er muss angebetet werden, ihm muss gedient werden, sondern bei dem Herrsein von Jesus steht der Mensch im Mittelpunkt, ich und du. Wir stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Herrn Jesus und der Herr Jesus dient uns. Er leitet uns, er führt uns, er versorgt uns, er schützt uns, er stärkt uns den Rücken, er ermutigt uns, er hat einen Plan mit unserem Leben, er will Gutes in und durch unser Leben wirken. Und die Anbetung, die dann diesem Herrn gebracht wird, der so etwas tut, das ist eine andere als die, die der Satan einfordert. Der Satan sagt, wirf dich nieder und ich gebe dir alles. Blödes Versprechen hätte er bestimmt nicht gehalten. Gut, dass er sich gar nicht darauf eingelassen hat. Aber das ist die Forderung, bete mich an. Und die Anbetung zu Jesus, dem Herrn, die dagegen springt nicht aus einem Befehl, sondern aus tiefster Dankbarkeit, aus Freude, aus Freiheit. Das ist Jesus, unser Herr. Und deshalb beten wir ihn an. So, am Ende dieser Predigt kann eigentlich nur eine Frage stehen. Wer beherrscht uns? Dieser Herr oder andere Herren? Wer ist Herr in meinem Leben? Wenn ich Christ bin, stehe ich allein unter der Herrschaft der Verfügungsgewalt von Jesus und alle anderen Herrschaftsverhältnisse sind zu kündigen. Man kann nicht zwei Herren dienen. Wer ist mein Herr? Ist diese Frage einfach zu beantworten? Ich denke nicht. Obwohl sie so wichtig ist und alles an ihr hängt. Habe ich einen Herrn, der mir dient und mich in Freiheit führt, einen, der mein Leben aufbaut? Oder diene ich einem Herrn, der mich knechtet, der mich ausbeutet und mich in Abhängigkeiten führt? Ich denke, dass es zwei Wege gibt, die zu einer Antwort führen an dieser Stelle. Der eine führt über Selbsterkenntnis. Dass ich mich prüfe, dass ich mein Leben anschaue und mir klar werde, wo Abhängigkeiten sind und dass ich die Frucht von dem anschaue, was viel Raum in meinem Leben hat. Und der andere Weg ist das Gebet, das Hören auf Gott, auf seinen Geist, denn gerade in den anonymen und nicht sichtbaren Herrschaftsverhältnissen brauche ich diese Erkenntnis von ihm. Und ich bitte Gott um Erkenntnis, ob ich auf einem bösen Wege bin. Und die Antwort darauf will und wird er mir schenken. Und dann, was mache ich mit dieser Erkenntnis? Wenn ich erkenne, da gibt es andere Herren in meinem Leben, dann ist ein Herrschaftswechsel dran. Und Erfahrungen aus der Seelsorge zeigen, dass hier eine Kündigung ausgesprochen werden muss. Es reicht oft nicht, indem man sich einfach nur so entscheidet, jetzt anders leben zu wollen. Denn die anderen Herren, an die mein Leben so gewöhnt ist und die an mich gewöhnt sind, die räumen nicht so leicht das Feld und die Abhängigkeiten sind zäh. Und deshalb ist mein Rat, such dir dann jemand, mit dem du beten kannst, wo du dich aus dem einen Herrschaftsverhältnis löst und in das Herrschaftsverhältnis von Jesus eintrittst. Und er wird dann konkret, so wird es dann konkret und auch viel hilfreicher. Die Anbetung zu Jesus, dem Herrn, sie entspringt aus einer tiefen Dankbarkeit. Aus Freude, aus Freiheit. Das ist unser Herr und ihn beten wir an. Das Bekenntnis Jesus ist Herr ist eines der freimachendsten Bekenntnisse, weil es mich löst aus allen anderen Bindungen, die mir nicht gut tun. Und das wollen wir jetzt tun, aus Dankbarkeit und Freude ihn als unseren Herrn anbeten.